Rennen 6 in der Formel 1-Saison 2022 ist rum. Es gab einen Führungswechsel. Max Verstappen ist also jetzt neuer Führender in der WM. Aber da kommen wir gleich dazu. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ein aufregendes Rennen liegt hinter uns. Ein aufregendes Wochenende in Barcelona. Peter, Sandra, wir sitzen gerade im Bus auf der Rückfahrt. Auch da kommen wir gleich dazu, dass das nicht immer so ganz fix geht. Aber theoretisch sollten wir mal von vorne anfangen. Sandra, die Anreise hierher, immer ein Erlebnis, aber manchmal wird's auch ganz wild.
Bei mir wurde es ganz wild, ganz genau. Habe ich selten erlebt sowas. Solche Sachen, die mir jetzt so passiert sind, die passieren mir normalerweise eigentlich nicht so. Aber an diesem Donnerstag-Anreisetag, da lief ungefähr gar nichts zusammen. Für mich bin ich mit dem Carsharing-Auto zum Flughafen gefahren, stell das in der Tiefgarage ab, sperre zu. Sieht alles gut aus, dann steigen wir gemütlich in den Flieger etc. Als ich lande, sehe ich auf einmal auf meinem Telefon, nö, die Miete ist gar nicht beendet. Denk mir, oh shit, jetzt habe ich hier schon stundenlang die Miete laufen. Dann habe ich da angerufen, dann wollten die das beenden, ging dann leider, also Miete konnten sie schon beenden, aber das Auto war noch offen. Mit dem Erfolg, dass sie jetzt einen Techniker extra sogar hinschicken mussten, um dann mein Auto wieder zuzusperren. Und dann kommt noch was dazu, dann habe ich im Flieger mein Kindle vergessen. Ich lese sehr, sehr gerne und habe deswegen immer mein Kindle mit dabei und musste jetzt leider tagelang ohne mein Kindle auskommen, weswegen ich echt schlecht geschlafen habe, weil wenn ich nicht lesen kann, ein schönes Buch, dann schlafe ich schlecht.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Aber bei Chernon kann ich dich eigentlich beruhigen, weil die sind eigentlich immer sehr kulant. Das ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert, da solltest du das Geld auf jeden Fall zurückkriegen. Apropos Anreise, ich bin ja bei Hamburg angereist, da ist derzeit öfter mal großes Chaos am Flughafen, lange Wartezeiten, war auch diesmal so. Großes Kompliment an die ganzen Sicherheitsbeamten, die da stehen und die Geschichte da am Laufen halten, mit einer großen Geduld, nicht immer so einfach. Ganz interessant übrigens, dass ich mit den Jungs von der SG Flensburg-Handewitt mitgereist bin. Die waren auf dem gleichen Flieger, sind Richtung Barcelona auch gereist, um da in der Champions League ihr Rückspiel in Barcelona zu spielen. Sehr, sehr nette Jungs, haben mich sogar in der Schlange vorgelassen. Am Gate haben wir uns dann wieder getroffen und festgestellt, oh, wir haben das gleiche Ziel. Aber am Ende hat das dann auch geklappt. Am Mittwoch dann angekommen und dann ja auch eine wirklich schöne Zeit hier gehabt. Mal abgesehen von den Busreisen, haben wir gerade schon erwähnt, da hat es manchmal ein bisschen länger gedauert. Aber das, was hier an Spektakel geboten war, an der Strecke, das war schon fantastisch. Sascha.
Ja, Wahnsinn. Also knapp 300.000, die Tage über da waren, so viele wie seit 2007 nicht mehr. Also das ist schon beeindruckend, was hier passiert. Wir haben es in den letzten Ausgaben von Backstage Boxengasse auch immer wieder erzählt. Also die Formel 1, die boomt weltweit. Viele wollen hin. Klar, natürlich, die letzten Jahre war es nicht möglich, sich Formel 1 Rennen als Zuschauer direkt an der Strecke anzugucken. Das hat sich Gott sei Dank jetzt wieder geändert. Aber das hat nicht nur, glaube ich, was mit Corona zu tun, sondern auch mit der Tatsache, dass das, was hier geboten wird, drumherum und vor allem auch auf der Strecke durchaus sich sehen lassen kann und deswegen auch viele Fans dazugekommen sind, Sandra.
Definitiv, wobei man dabei auch sagen muss, dass Barcelona da jetzt nicht ganz so ein super Bild abgegeben hat, was die ganze Organisation angeht.
Ich habe übrigens jetzt gerade auch wieder merken, ne, wir sind gerade hier nach wie vor im Bus, kommen von der Strecke gerade am Sonntagabend und wir sitzen jetzt seit gut 20 Minuten im Bus und haben es vielleicht mal 100 Meter geschafft Richtung ersten Kreise.
Ja, immerhin, es ist aber schneller als gestern.
Das ist schneller als gestern, aber die Fans, also ich meine, wir haben heute 37 Grad gehabt und wenn ich die Geschichten mir anhöre von gestern, von Fans, die erzählt haben, dass sie anderthalb Stunden angestanden haben, um eine Flasche Wasser zu kaufen, von einem Gate zum nächsten geschickt wurden, Kilometer weit dazwischen irgendwie um die Strecke herumlaufen mussten, dann würde ich mal sagen, die Organisatoren, die sollten sich dann nochmal zu so einem Krisengespräch zusammensetzen, dass das fürs nächste Jahr besser wird, weil das eigentlich keinem zuzumuten bei dieser Hitze. Du kannst ja auch nicht die Getränke für den ganzen Tag mitbringen. Du musst ja irgendwie hier was kaufen können. Und dann stehst du da anderthalb Stunden in der Schlange für eine Flasche Wasser. Das kann ja nicht sein.
Darfst ja teilweise auch gar nicht die Sachen dann so mitnehmen. Das wird ja alles kontrolliert. Die Rucksäcke werden angeguckt. Also das wird schon auch, ja, ich weiß nicht, da muss man sich dann mit Sicherheit auch mal Sachen überlegen, dass man das besser machen kann. Die Sicherheitsfirma hat wohl gewechselt. Also nicht so einfach. Die letzten zwei Jahre war eben auch kein Rennen, waren keine Zuschauer da. Das heißt, die sind das gar nicht gewöhnt.
Nee, und das hat man ganz deutlich gemerkt. Ich glaube, Freitag in der Früh war es, bei der Anfahrt zur Strecke, wurde ein Auto vor uns auf einmal rüde angehalten, Trillerpfeifen erschallen und 15 Securities stürmen auf das Auto los, trommeln auf die Motorhaube. Und wer sitzt drin? Eine Mitarbeiterin von Aston Martin, die mit der habe ich dann später gesprochen. Die hat versucht, auf den Mediaparkplatz zu kommen, ist 2 Stunden hier um die Strecke rumgefahren, weil sie auch nirgendwo reinkam. Und dann hatte sie da schon irgendwann einfach so ein bisschen Zeitdruck und fuhr halt da einfach auf so ein Gate zu. Und im Endeffekt hat sie irgendwo auf einer Wiese irgendwo in der Pampa geparkt und ist dann zu Fuß hergelaufen, weil es für sie nicht möglich war, auf dem richtigen Parkplatz zu fahren. Das ist auch eine krasse Geschichte.
Ja, und den Namen kann man ja nennen. Das ist die liebe Britta gewesen. Das ist die Kommunikationsfrau vom Sebastian Vettel. Und ich glaube, die hatte da echt einen schweren Tag, weil das nervlich nicht ganz ohne war. Ich glaube, kam ja auch dann zu spät zum Gatter. Sebastian und die anderen Fahrer geben ja freitags dann immer, bevor es überhaupt richtig rund geht auf der Strecke, Interviews. Und der Sebastian tauchte da alleine auf. Und wie gesagt, warum das so war, die Aufklärung haben wir gerade gehört von Sandra. Die kam nämlich dann mit einer ordentlichen Verspätung an, nachdem das passiert war.
Das war aber auch sehr lustig da am Gatter, weil ich stand da ja schon und hatte eben auf Sebastian gewartet, weil der sollte in dieser ersten Runde eben am Gatter mit dabei sein. Und dann kam er da an und wusste augenscheinlich nicht so genau, wo er hin muss und fragte mich dann auch, du, was mache ich jetzt denn eigentlich? Gehe ich jetzt in die PK oder gehe ich zu euch? Habe ich gesagt, ja, kommst du einfach zu uns, bist eh dran in unserer Gruppe. Und dann kam er auch ganz brav, aber der war da auch so ein bisschen verloren ohne die liebe Britta, ehrlich gesagt.
Ja, ist ja eigentlich schon lang genug dabei. So, hier haben wir die nächste Schlange. Also wir sind immer noch auf dem Gelände der Rennstrecke und da sind viele Zuschauer, die sich brav anstellen, so wie man das normalerweise in England gewöhnt ist. Weiß nicht, wo die jetzt gerade hinwollen, ob das der öffentliche Bus ist oder die Toilette. Also es ist Wahnsinn, eine Schlange mit Sicherheit. Na, was sind das? 400 Meter?
Hunderte von Metern, keine Ahnung, ob die jetzt ihren Bus aufsuchen. Aber wie gesagt, also schon echt ein großes Chaos. Bin auch mal gespannt. Freunde und Bekannte von mir waren auch hier an der Strecke, was sie dann später erzählen werden. Die wollten relativ spät dann auch Richtung Rennstart dann erst erscheinen. Ob das alles geklappt hat, weiß ich noch nicht. Drücke ich mal die Daumen, dass das der Fall ist. Aber jetzt mal zum Sportlichen. Ich meine, auch das ging ja mit einem Paukenschlag los. Updates in Barcelona sind wir gewohnt. Das von Aston Martin, das hat es aber in sich. Da war eine ganz große Geschichte dann am Ende, die da entwickelt wurde raus. Die große Frage, nur laue Luft oder doch ein Skandal in Richtung Red Bull abkupfern. Wie schätzt ihr das ein oder wie habt ihr das erlebt auch? Wir haben ja viele Interviews geführt und das hat uns ganz schön auf Trab gehalten, das Thema.
Auf jeden Fall, der grüne Red Bull, das Ding. Und derjenige, der eigentlich zuerst da die großen Sachen rausgehauen hat, war mal wieder Dr. Helmut Marko bei dir am Mikro, Sandra. Das war praktisch die erste Aussage weltweit, die da getätigt wurde und mit glanzklaren Anschuldigungen.
Definitiv, so ist der, dafür ist der Doktor ja aber auch bekannt. Der zündelt ja irgendwie immer mal ganz gerne und da hat er das große Feuerzeug ausgepackt. Ich würde schon fast sagen, den Flammenwerfer und nicht nur das Streichholz. War ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über diese Worte, die er da gefunden hat, dass er gleich angesprochen hat, da es gibt Evidenzien, ich zitiere jetzt.
Also Beweise.
Genau, Evidenzien, dass Daten heruntergeladen wurden. Das ist eine happige Anschuldigung, die gilt's dann aber auch erstmal zu beweisen. Denn es gab ja eben dieses Urteil von der FIA, die gesagt haben, sie haben diesen ganzen Prozess überprüft. Und das wäre ihrer Meinung nach alles regelkonform gegangen. Dazu muss ich aber auch noch sagen, ich habe ja auch eben dann am Freitagvormittag mit dem Sebastian gesprochen und er sagt in seiner allerersten Antwort zu mir, ja, das Auto sieht ja ganz anders aus. Da hatte noch keiner von uns das Auto gesehen und eigentlich hat das schon irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass da was kommt, ne?
Ja, es geht halt darum, dass das Auto wirklich 1:1 aussieht wie der Red Bull. Peter, wir haben da ja auch recherchiert. Du warst ja auch da ganz nah dran, hast mit allen beteiligten Personen gesprochen. Es sind Mitarbeiter von Red Bull zu Aston Martin gewechselt in den letzten Monaten. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass das passiert. Aber offensichtlich haben die jetzt nicht nur viel neuen Geist nach Silverstone mitgebracht in die Fabrik von Aston Martin, sondern offensichtlich auch noch ein paar andere Ansätze.
Ja, das Stichwort ist da halt geistiger Diebstahl, Industriespionage. Das ist ja das, was Helmut Marko auch hat durchgegangen ist bei Sander, worüber ihr gerade gesprochen habt. 7 Ingenieure, die insgesamt die Seiten gewechselt haben. Und das, was wir so gehört haben, auch hinter den Kulissen, ist es zumindest bei 3 so, dass man da weitere Untersuchungen dann auch durchführen will. Also das intern auch nochmal aufklären will bei Red Bull. Da hat man eben den erhärteten Verdacht, dass da tatsächlich Daten runtergezogen worden sind. Und wenn man sich das auch anguckt, wie groß die Ähnlichkeiten sind zwischen Vorder- und Hinterachse, was diese beiden Autos betrifft, dann sagen ja die Experten auch alle unisono, dass das eigentlich kaum machbar ist, wenn man die Kopie nicht sieht von diesen Daten. Also da bin ich mal sehr gespannt darauf. Martin sagt ja auch immer, dass es eine B-Version gab, die schon im Herbst, im Spätherbst dann auch im Windkanal getestet wurde, dass man sozusagen eine Version B hatte und verneint das ja auch vehement in Form von Mike Krack, dem Teamchef von Aston Martin, mit dem wir ein paar Mal gesprochen haben, dass da geistiger Diebstahl betrieben wurde seitens Aston Martin. Also die Frage bleibt natürlich dann auch da, auch mit dem Budget Cap, den es gibt, der ja auch letztes Jahr schon zählte für die neue Saison, wie man das schafft, dann auch als Team 2 Versionen zu haben, auch eine B-Version dann so spät noch. Das hatte kein anderes Team. Also da bleibt ein Geschmäckle. Der Ball liegt jetzt wieder bei Red Bull. Die müssen es beweisen, dass sich diese Verdächtigung, die sie haben, erhärten, um da dann auch nachlegen zu können. Aber ich glaube, dass die Geschichte uns noch beschäftigen wird.
Ja, wobei es ja nicht so ganz einfach ist, dass man sagt, ich nehme jetzt einen USB-Stick, stopfe den da irgendwo rein und nehme den mit und stopfe ihn wieder woanders rein. Also zumindest bei uns, bei Sky, ist es so, dass von der IT-Sicherheit es nicht möglich ist, dass du einfach mal einen USB-Stick in ein, sag ich mal, Geschäftslaptop oder einen Geschäftsrechner irgendwie da so rein machen kannst. Das geht ja gar nicht eigentlich, weil es da eine IT-Sicherheit gibt. Also das heißt, weil du gerade das sagst hier, der Ball liegt bei Red Bull, die haben natürlich dann auch bei sich offensichtlich ein Sicherheits- Leck?
Ja, wobei, überleg mal, was wir in den letzten Jahren hatten. Wir hatten Corona und viele, viele Menschen waren im Homeoffice. Ich kann mir auch vorstellen, dass da möglicherweise auch Mitarbeiter von zu Hause aus, Ingenieure von zu Hause aus gearbeitet haben. Und jetzt denke ich halt auch mal dran, du musst ja gar nicht möglicherweise einen USB-Stick in den Computer reinstecken. Du kannst einfach den Bildschirm abfotografieren mit dem Handy.
Klar, ist natürlich jetzt, ne, gibt's viele Spekulationen. Ich glaube, da kommen jetzt dann tatsächlich die Spezialisten dann auch ans Werk, und werden da ihre Arbeit tun und dann werden wir sehen, was da dann dabei herauskommen wird. Jetzt steht erstmal Aussage gegen Aussage so ein bisschen. Aber klar ist natürlich auch, dass Racing Point das 2020 schon gemacht hat, also das Vorgängerteam von Aston Martin, damals von Mercedes kopiert hatte. Copygate 1 wurde das genannt, das ist jetzt Copygate 2, Fragezeichen, ob man Schaffner, der Teamchef damals bei Racing Point, war ja auch bis zum letzten Jahr bei Aston Martin, hat mittlerweile die Seiten gewechselt, das Ganze ja auch so ein bisschen im Unfrieden, wenn man in Richtung des Eigentümers denkt, Lawrence Stroll. Ja, vielleicht kommt da auch nochmal irgendwas, wer weiß, wie weit die Geschichte geht, man mag sich's gar nicht ausdenken, aber wie gesagt, meine Befürchtung ist, beziehungsweise das, was ich auch glaube, dass uns das über Wochen, über Monate beschäftigen wird, diese Thematik.
Übrigens, die Schlange, die ist jetzt hier nochmal aufgereiht. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja fast ein Kilometer. Also die gehen, glaube ich, zum Bahnhof, wenn ich das richtig sehe, diese Gesamtschlange, um dann dort Richtung Barcelona fahren zu können. Also ich drücke da wirklich allen die Daumen, die da drinstehen, dass die genügend zu trinken mitbekommen, denn es sind immer noch deutlich über 30 Grad hier, jetzt bei unserer Abreise hier von der Rennstrecke. Aber eins muss man auch nochmal sagen, um das nochmal mit aufzunehmen. Am Ende ist es ja schon dann auch ein Wirtschaftskriminalfall. Also der ja jetzt auch nicht eine Bagatelle ist.
Nee, definitiv. Also wie gesagt, habe ich auch gerade schon gesagt, ne, Industriespionage ist da ja auch gefallen, Wirtschaftskriminalität da dann eben auch, wenn es denn so ist, Daten entwendet zu haben, die mitzunehmen zu einem anderen Unternehmen. Da geht es natürlich um Millionenbeträge. Ne? Das kann man ja auch dann runterbrechen, noch weiter auch auf die Auswirkungen für andere Teams, die dadurch einen Nachteil erleiden. Aston Martin ja stand jetzt 9. in der Teamwertung, was die Formel 1 betrifft. Wenn die jetzt weiter hochgehen, mehr Punkte einfahren, dementsprechend auch höhere Prämien einfahren werden und so weiter und so weiter. Also das ist ja eine Geschichte ohne Ende dann, wenn man das mal so nimmt. Also der Schaden wäre schon immens groß. Aber wie gesagt, jetzt mal gucken, was da jetzt noch kommen wird.
Ja, sehr, sehr spannendes Ganze. Sandra, wir haben über die Atmosphäre gesprochen, die wahrscheinlich ja in diesem Jahr, also an vielen Rennstrecken großartig war. War hier genauso. Klar, ich sitze jetzt mit Timo während des Rennens natürlich in der Sprecherkabine und kriege das nur so halb mit, weil das ja auch teilweise schallgeschützt ist. Aber gerade die zwei spanischen Fahrer, also Fernando Alonso und Carlos Sainz, wenn die auf der Strecke waren und da vorbeigefahren sind, das muss ja unfassbar laut gewesen sein.
Ich habe dann das Überholmanöver im Prinzip gehört, bevor ich es gesehen habe, weil ich die Fans so laut hab brüllen hören. Und das war auch am Freitag schon so. Da gibt's ja so eine Brücke übers Fahrerlager und die ist im Prinzip ganz in der Nähe von unserer Interview Area. Und als da die Spanier jeweils diese Interview Area betreten haben, ehrlicherweise, ich habe kaum ein Wort von meiner eigenen Frage verstanden, weil die da auf dieser Brücke so laut gebrüllt haben und mit jedem Winken, was sie bekommen haben von den zwei Fahrern, total überglücklich waren. Aber auch hier habe ich das schon erlebt. Die sind nicht nur heiß auf ihre zwei spanischen Fahrer, die bejubeln eigentlich fast jeden. Also bei Lewis Hamilton war das Gebrüll auch riesengroß, bei Lando Norris zum Beispiel auch. Und das finde ich dann immer total schön zu sehen, dass die Fans unterschiedlicher Teams dann aber auch für die anderen Teams so Begeisterung zeigen. Also das beeindruckt mich immer wieder. Und ich finde, ehrlich gesagt, auch wenn sie mir leid tun, hier die Menschen, die jetzt so lange anstehen müssen, super schön, dass sie alle da waren und hier so eine riesen Fiesta draus gemacht haben.
Ja, wir haben einen Fan oder beziehungsweise einen Fahrer, nicht einen Fan, hatten sie natürlich besonders auch in ihr Herz geschlossen. Das war schon auch erstaunlich, das so zu sehen, nämlich Checo Perez, den Mexikaner. Ich meine, auch am Ende dann unserer Übertragung, wir waren ja dann nochmal in der Pitlane, um da unser Schlussbild zu haben, unsere Schlussposition vor der Box von Red Bull, hatten wir die Pokale ja auch nochmal im Bild. Aber da standen dann immer noch hunderte von Fans, die es alle mit Checo Perez gehalten haben, aufgewiegelt durch Tobi, unserem Kameramann. Also das war auch, finde ich, beachtlich, was sich rund um Checo Perez abgespielt hat.
Ja, der ja selber noch ein bisschen unglücklich darüber war, wie das Rennen dann ausgegangen ist. Der war in Führung gelegen, musste dann seine Position ja dann wieder abgeben. Teamintern in Richtung Max Verstappen kann man verstehen aus Sicht von Checo Perez, dass er da ein bisschen sauer war. Aber die Daten haben es ja dann, glaube ich, auch schon ziemlich deutlich gezeigt, dass er auch, wenn er ihn jetzt nicht vorbeigelassen hätte, wahrscheinlich keine Chance gehabt hätte gegen Max Verstappen.
Das stimmt, aber ich glaube, da geht's einfach auch, wie bei so vielen Dingen, um das Thema Kommunikation. Ist natürlich klar, dass das während so einem Rennen einfach extrem schwierig ist, das transparent und klar zu kommunizieren. Da muss man einfach innerhalb von Millisekunden Entscheidungen treffen und die müssen dann halt einfach auch befolgt werden. Das ist nun mal so. Aber ich glaube schon, dass Checo Perez da nochmal rangehen wird und auch dieses Gespräch einfordern wird, weil er hatte ja auch dann im Interview gesagt, er möchte Klarheit, wie das weitergeht, weil wir sind natürlich schon auch noch so früh in der Saison, dass man eigentlich sagen könnte, man kann die zwei, wenn es möglich ist, auch gegeneinander fahren lassen.
Bin ich übrigens ganz gespannt, wie wir jetzt hier auf unsere richtige Fahrbahn kommen wollen. Wir sind nämlich quasi als Geisterfahrer unterwegs, rechts von uns ein Riesenstau, jetzt geht's auf die Autobahn. Wie will er denn das jetzt handeln? Wenn er das hinbekommt, sage ich Respekt, mein Freund, aber momentan fahren wir immer noch gegen den Gegenverkehr, der natürlich nicht momentan da ist, aber jetzt müssen wir eigentlich die Pylone da weghauen.
Ja, doch, er kommt immer rum. Da vorne geht's dann in den Kreisverkehr und da sind ein paar andere auch noch unterwegs. Aber um noch einmal auch auf Checo Perez zurückzukommen. Ich meine, der hat jetzt in dem Jahr vielleicht die Chance, um die Weltmeisterschaft mitzufahren oder Weltmeister auch zu werden. Und das sieht er für sich auch bei allem Lob, was er immer bekommt. Jetzt kommen wir wieder auf die richtige Seite, glaube ich. Bei allem Lob, was er bekommt, dann auch dafür, dass er sich so in den Dienst des Teams stellt. Das wird ihn natürlich auf Dauer dann auch nicht zufriedenstellen, weil er natürlich auch den Anspruch hat, ganz nach vorne zu kommen. Und wie gesagt, jetzt ist er in dem Jahr ja auch deutlich näher ran an Max Verstappen. Im letzten Jahr waren es ja dann doch meistens Welten, die beiden getrennt haben. Jetzt, wie gesagt, ist er dicht dran. Also man kann den Frust schon so ein bisschen verstehen. Auch da, das ist allerdings ein bisschen unvorhergesehen, könnte es dann doch noch zu Reibereien kommen innerhalb des Teams von Red Bull.
Ja, bin immer gespannt, wie das abgeht. Bei Ferrari stellt sich diese Frage mal momentan gar nicht. Da gibt es eine klare Nummer 1, auch trotz des Ausfalls jetzt. Also Sainz ist schon so ein bisschen der Ritter der traurigen Gestalt derzeit. Ne? Letztes Jahr so stark, dieses Jahr rutscht er eigentlich Rennen für Rennen oder Rennwochenende für Rennwochenende raus, jetzt zum vierten Mal in Folge.
Ja, der macht so viele Fehler. Ich weiß gar nicht warum, weil er hat ein super Auto, das super schnell ist, hatte allerdings heute zu mir auch gesagt, dass sein Dreher, den er da hatte, ganz am Anfang, ihm auch einiges an Schäden verursacht hat am Auto, was dann sich natürlich auf das komplette Wochen- oder auf das komplette Rennen auswirkt, auf das Handling des Autos. Aber da muss er sich einfach im Griff haben. Der kann jetzt diese Fehler nicht mehr machen in so einem konkurrenzfähigen Auto. Vor allem nicht, wenn er dann da eben in die zweite Reihe gerückt werden wird dadurch.
Wobei die Frage natürlich ist, ob es in dem Fall dann ein Fehler war, weil gerade in dieser Kurve 4 hatten wir das Gleiche dann auch nochmal gesehen bei Max Verstappen, ich weiß nicht gar nicht, 2-3 Runden später, wo ihm das Gleiche passiert ist. Also der Wind, der hat dann eine große Rolle gespielt, hat da sein Übriges dann dazu beigetragen. Also ich weiß gar nicht, ob es ein Fehler gewesen ist.
Ja, den Wind, den du ja schon ganz früh als erfahrener Motorsportler aus deiner Bobbycar-Zeit sofort erkannt hast, ne? Kann ich mich dran erinnern. Du hast sofort gesagt, unten, da waren wir noch irgendwie in der Vorberichterstattung, sagst du, hier der Wind, schaut euch mal den Wind an.
Ja, das ist richtig in der Gridphase. Allerdings, man darf sich ja nicht mit fremden Federn schmücken. Den Hinweis habe ich natürlich von Timo bekommen, mit dem ich da zusammen war. Der hat gesagt, der Wind, der spielt, wird hier auch eine Rolle spielen. Ja, Timo, wunderbar, wenn wir gleich zurück sind, nehmen wir das doch gleich mal auf. Tobi hat die wehenden Fahnen gezeigt am Streckenrand und dann sind wir dem Thema nochmal nachgegangen und wie gesagt, er hat eine Rolle gespielt, ja auch vielleicht sogar, was das DRS von Max Verstappen anbetraf, wobei das zumindest mal bis zu einer gewissen Phase der Glauben war, aber daran lag es wahrscheinlich nicht.
Ja, wobei das natürlich schon auch eine Nummer ist, gut, dass du sagst, also diese technischen Fehler, die da immer wieder auftreten bei Red Bull, ich meine, Max Verstappen hatte schon zwei Rennen, bei denen er quasi nicht ins Ziel kam. Das war gleich zum Saisonauftakt in Bahrain. Dann war es zwei Rennen später in Australien. Also zwei sogenannte DNFs, also Did Not Finished, also ohne Punkte, null. So wie jetzt Charles Leclerc. Jetzt wieder so ein Ding. Und wir hatten es ja im Rennen uns schon überlegt und gedacht, dass das möglicherweise nur an einem Auto ist, weil neue Teile und Gewichtersparnis. Das war dann auch so bei Max Verstappen. War gut, dass ihr da nochmal nachgehakt habt bei Dr. Helmut Marko, denn Sergio Perez hatte noch die alten Teile, also die schwereren, die offensichtlich auch funktioniert haben.
Ja, definitiv. Und die Frage ist natürlich jetzt auch, wie Red Bull damit umgehen wird. Werden wahrscheinlich dann auch nochmal eine Zwischenlösung finden müssen, dann bis zum nächsten Rennen, bis zu dem Rennen in Monaco. Weil wie gesagt, das hätte auch komplett schief gehen können. Wenn Charles Leclerc auf der Piste geblieben wäre, dann hätte Max Verstappen den Sieg nicht geholt. Dann hätte er kämpfen müssen, um vielleicht sogar auch an George Russell noch vorbeizukommen. Und dann wäre er vielleicht sogar noch Dritter geworden. Und der Unmut war groß. Das ist ja auch ein ehrliches Thema gewesen. Dann finde ich auch diese beiden verschiedenen Charaktere, wenn wir auf den WM-Zweikampf nochmal gucken. Max Verstappen, der brodelnde Niederländer, auf der einen Seite, der mit seinen Sprüchen über Funk da ja auch immer wieder ordentlich Druck macht und sein Unverständnis dann auch äußert. Und auf der anderen Seite Charles Leclerc, immer besonnen, immer ruhig, sehr gefasst, finde ich, wirkt da sehr klar. Ne, auch die Bilder, die wir gesehen haben, nach seinem Ausscheiden, super Rennen bis dahin gefahren, direkt in die Box, sich bei allen bedankt, Richtung Mattia Binotto, der ja auch dann gesagt hat, so geht jemand voran, der ein Team führt, also ein Teamleader ist. Und das würde ich auch unterstreichen wollen. Also das finde ich schon auch beachtlich beim Charles.
Wobei, das hatte ja ehrlicherweise heute schon was Urkomisches, diese Diskussion am Funk mit diesem Knopf, wo dann das Team ja noch zu ihm gesagt hatte, bitte drücke diesen Knopf nur einmal. Ich kann mir das Bild nicht vorstellen, wie der mit dem Daumen auf diesem Knopf, bei Max Verstappen, wie der mit dem Daumen auf diesem Knopf rumgehämmert hat, weil dieses dämliche DRS nicht aufgeht. Und dann immer zu sagen, das erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen daran, wie ich mit meinem kleinen 2,5-jährigen Sohn spreche, bitte nur einmal drücken.
Ja, so ist es dann manchmal. Was aber natürlich auch dann uns allen als Motorsportfans total in die Karten spielt, dass es diese Dramen dann eben halt auch gibt, diese verschiedenen Momente, auch gerade jetzt am Sonntag im Rennen in Barcelona. Und jetzt haben wir dann auf einmal einen Dreikampf, weil Mercedes plötzlich die Probleme abstellen konnte, die sie wochenlang hatte, was das Auto anbelangt. Also man muss schon auch sagen, die sind auf Augenhöhe und das ist toll für uns alle zu sehen.
Ja, ich bin tatsächlich gespannt, ob es dann so ist. Also Lewis Hamilton natürlich ein überragendes Rennen gefahren nach dem Problem, die er beim Start gleich hatte. Fehler von Magnussen, der das da nicht sauber durchgeführt hat. Der Fahrer von Haas, was ihn weit zurückgeworfen hatte, wo man ja dachte, stellt sein Auto vielleicht sogar ab. Zwischenzeitlich 19. gewesen und hat sich dann vorgekämpft. Am Ende bis auf Platz 5. Und ich glaube, das hat der Leo Lagner, unser Superanalyst, ja auch rausgefunden, dass er über 75% des Rennens der schnellste Mann gewesen ist im Feld. Und das zeigt schon, dass Mercedes wirklich einen Monster-Move gemacht hat, was die Performance anbetrifft.
Wobei Lewis Hamilton immer noch schlechter zurechtkommt mit dem Auto, als es George Russell tut. Der einfach nach wie vor, gibt er ja auch selber zu, totale Probleme hat, sich darauf einzustellen, was dieses Auto braucht, wie es gefahren werden muss. Aber ich finde das auch das urkomisch, dass er zuerst sagt, nee, lass mal lieber abstellen, Motor schonen etc. Und dann landet der da irgendwie ganz weit vorne. Das hätte er wahrscheinlich auch nicht selber so nicht gedacht. Ich glaube, dass es jetzt nicht mehr lange dauert, bis wir auch die wirkliche Wiederauferstehung von Lewis Hamilton sehen, weil er war jetzt schon näher dran am Teamkollegen und glaube, wenn jetzt dieses Bouncing abgestellt ist, dann wird es auch relativ zügig hinbekommen, sich an dieses Auto so zu gewöhnen, dass er dann einfach auch wieder alles abrufen kann.
Kann uns nur allen recht sein. Wir sprechen gleich über Monaco, denn das kommt ja gleich am kommenden Wochenende, dieses Traditionsrennen im Fürstentum. Wir sprechen über Mick Schumacher und auch noch über Sebastian Vettel. Die komplette Formel 1 Saison 2022, die könnt ihr nämlich live und exklusiv auf Sky erleben. Seid bei allen Formel 1 Rennen live und ohne Werbeunterbrechung mit dabei. Verpasst keine Momente des Trainings und des Qualifyings. Zusätzlich gibt's das gesamte Motorsportangebot von Sky mit allen Sessions der Formel 2, Formel 3, dem Porsche Supercup und der W Series ab diesem Jahr auch an allen 17 Rennen der IndyCar Serie mit dazu. Erfahrt mehr auf dieser Website sky.de/F1podcast. Dort findet ihr alle Infos zur Formel 1 auf Sky. Schnell zu den Deutschen. Ich habe im Kommentar gesagt, wie beim Eurovision Song Contest, keine Punkte für Deutschland. Leider, muss man sagen, es sah zeitweise ja eigentlich ganz gut aus. Mick Schumacher im Haas hat einen super Start erwischt. Der war in dieser turbulenten Anfangsphase mal kurz Sechster. Aber es ist das einzige Team, das Haas-Team, das keine Updates gebracht hat. Und das fällt denen, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen auf die Füße, weil die Konkurrenz ja nicht geschlafen hat und offensichtlich doch auch Lücken schließen konnte.
Ja, habe mich auch ein bisschen gewundert beim Haas-Team, dass da wirklich gar keine Updates geplant waren. Ralf hat das ja auch die letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt, dass man da auch von anderen Teams schon gesehen hat, dass die Lücke geschlossen wurde. Also, dass die da schon auch nicht mehr ganz so stark unterwegs waren, auch was die Pace anbetrifft. Bin gespannt. Angeblich soll das Update oder das größere Update dann ja auch erst Richtung Frankreich, Richtung Le Castellet erfolgen. Ja, hoffentlich verzockt man sich da nicht, woran das im Einzelnen liegt. Keine Ahnung, wäre vielleicht dann auch nochmal ein Ansatz, um bei Günther Steiner mal nachzufragen, auch jetzt mit dem Ergebnis, was man hier eingefahren hat. Kevin Magnussen nach dem Fauxpas gegenüber Lewis Hamilton gar keine Rolle mehr gespielt, mit einer guten Positionierung ja eigentlich auch losgefahren und auf der anderen Seite Mick Schumacher, wo man ja eigentlich gehofft hat, dass er in die Punkte fährt, aber er hat am Ende keine Chance, zum einen was die Pace anbetraf, aber auch die Reifen, die auf dieser Strecke mit der Hitze, mit den Begebenheiten überhaupt nicht zurechtgekommen sind und ganz schnell abgebaut haben, also ja, weit weg eigentlich von Möglichkeiten in die Punkte zu fahren, obwohl ja auch einige ausgefahren sind.
Wobei ich aber schon glaube, dass die sich dabei gerade bei Mick auch mit der Strategie echt vertan haben. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Die hatten als fast die einzigen Soft-Soft-Medium gewählt. Und das ist denen dann irgendwie auf die Füße gefallen, weil hinten raus, da hat er ja dann auch viele Plätze nochmal verloren, der Mick. Da hat er dann diese abgekauten gelben Reifen und die anderen haben viel frischere rote Reifen drauf, mit denen sie eh irgendwie schneller sind. Und das war irgendwie, fand ich jetzt nicht so clever. Gut, ich bin kein Strategieexperte, aber er hat mir ja indirekt auch recht gegeben, dass es mit der Strategie nicht ganz so glücklich gelaufen ist und sie jetzt erstmal rausfinden müssen, warum sie die so gewählt haben und warum sie, als sie merken, dass es nicht funktioniert, nicht umschwenken und was anderes machen. Weil das ist ja dann auch was. Wenn du merkst, das funktioniert nicht so, wie du willst, dann musst du den Plan B oder C oder D aus der Tasche holen, um irgendwie zu versuchen, das Ergebnis zu maximieren.
Ja, ich muss sagen, ich hätte euch gerne Tapas gezahlt heute. Das war ja unsere kleine Wette. Wenn er in die Punkte fährt, gibt's Tapas von mir. Aber boah, dann ich bin aber ernsthaft, jetzt so in Monaco mache ich die Wette nicht, weil da sind die Preise dann doch ein bisschen anders.
Ja, du hast es schon. Ich wollte gerade vorschlagen, wir schieben das einfach auf Champagner am Strand in Monaco.
Ja, klar. Ich dabei, Sascha. Das war mir klar.
Aber hast du mit Auge ausgewählt dann natürlich auch, ne? Hast schöne Rennkalender studiert. Ach, Tapas in Spanien, in Barcelona. Hier gibt's Preiswert. Du kleiner Schelm.
Ich bin Familienvater. Da muss man schon gucken, was man verspricht.
Aber ja. Wenn es darum geht, dann warten wir jetzt nicht bis Gulasch in Budapest, ne? Das wäre mir zu lange für die ersten Punkte von Mick.
Ja, dann führe ich euch groß in Silverstone aus.
Oh, super.
Ja, da gibt's zwischen Chips.
Ja, da freue ich mich schon wieder besonders drauf. Ins Juri's Inn. Mein absolutes Lieblingshotel, wenn man die ganze Tour sieht. sieht, mit den 22 Rennen. Das ist ein absolutes Highlight, vor allen Dingen auch in den Corona-Zeiten, wo wir ja teilweise dann für zwei Wochen da waren. Also das hat es immer besonders in sich, die englische Küche, wollen wir gar nicht drüber sprechen. Also
nein, da hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Sebastian Vettel, mit dem neuen Auto, klar, mit großen Erwartungen da reingegangen. Das sah ja auch, finde ich, ganz gut aus in der Qualifikation, der Totalabsturz, irgendwie 16, 18. Stroll hat dann noch profitiert, dass Alonso von ganz hinten losgefahren ist, bis in die Punkte auf Platz 9. Wenn man sieht, was da mit anderen Autos geht, ja, dann ist es schon wirklich, ja, schwierig. Gab ja ein paar Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, die sind mit Absicht schlecht gefahren, damit die Kopie nur so ganz auffällt. Glaube ich jetzt nicht. Sebastian Vettel war bei dir am Mikro, ist ja immer nicht so ganz einfach, jemanden zu interviewen, der nicht erfolgreich war in dem Moment. In dem Fall war es Samstag schwierig und heute auch.
Ja, wobei es heute besser war als am Samstag. Also am Samstag war er schon sehr enttäuscht und sehr geknickt, wobei ich ihn da noch relativ auskunftsfreudig fand. Aber da merkt man wieder, woran man ja immer merkt, dass er schlecht gelaunt ist, wenn er mich die Frage nicht fertigstellen lässt. Das war natürlich am Samstag auch wieder der Fall. Heute war seine Stimmung eigentlich, glaube ich, ganz gut, auch wenn er sagt, ja gut, man ist halt trotzdem nur ein 11. Platz, aber er hat ein cleanes Rennen, er hat keine großen Probleme gehabt, er hat keine Fehler gemacht, was ja dann auch schon immer so ein Ding ist mit dem Vertrauen ins Auto. Überlegt mal die Zeit bei Ferrari, wo sich ein Dreher und ein Fehler an den anderen gereiht hat, weil er irgendwie einfach mit dem Auto nicht klarkam und das Vertrauen nicht hatte. Und das, finde ich, ist ja dann schon mal auch ein guter Faktor, auf den man dann möglicherweise als Sebastian Vettel einfach aufbauen kann. Die Sache ist halt nur jetzt, ne, gut kopiert funktioniert halt auch nicht immer, ne?
Ja, der ist übrigens auch auf Soft Medium gefahren, Sebastian. Und ja, wir haben es ja dann auch mal aufgegriffen, das, was ja im Netz schon seit Wochen und Monaten fast schon gesprochen wird, wann er sich endlich die Haare schneiden lässt, der Sebastian, weil die Matte ja wirklich immer weiter wächst. Ich meine, den hat er ja schon beim Launch von Aston Martin im Februar, hat er die Haare schon relativ lang gehabt. Das ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Monate her, nämlich mehr als 3, und er war noch immer nicht beim Friseur. Also das ist ja die große Frage. Timo hat ja auch schon gesagt, gerade unser Experte Timo Glock, dass das ja fast schon mit einem Update gleich käme, wenn der Sebastian zum Friseur geht, weil er so viel Gewicht dann einsparen würde, der Aston Martin.
Ja, wir machen übrigens jetzt gerade hier eine Sightseeing-Tour durchs Industriegebiet rund um die Strecke. Also wir kennen jetzt hier, glaube ich, jeden Reifenhändler und jedes Autohaus, was da irgendwie rumsteht.
Ein paar Möbelhäuser gibt's hier auch noch, habe ich gesehen. Also wer ein neues Sofa braucht von euch, der könnte jetzt noch mal kurz aussteigen.
Ja, dauert noch ein bisschen, aber macht ja nichts. Dann lass uns doch mal ein bisschen über Monte Carlo, Monaco reden. Das nächste Rennen, völlig andere Strecke als Barcelona. Da könnte alles noch so ein bisschen über den Haufen gewürfelt werden, was und wie. Für Charles Leclerc, seine Heimatstadt, nicht immer in der Vergangenheit ein Ort, an dem er glücklich war, wenn er im Auto saß, siehe vor einer Woche.
Ja, beim historischen Rennen von Monaco, ausgerechnet das ikonische Auto von Niki Lauda verloren und mit dem Heck dann in die Wand gesetzt. An der Raskas, glaube ich, das Ganze auch noch. Also da passte dann irgendwie alles zusammen. Das Auto, haben wir auch schon drüber gesprochen, von Niki Lauda, was er ab 74 gefahren ist, für Ferrari 75 Weltmeister geworden ist. Also ja, hat da keine gute Serie im letzten Jahr, glaube ich, war er ja eigentlich als Erster nach dem Qualifying rausgegangen. Dann hat man einen Schaden am Auto übersehen, konnte nicht starten. Also das läuft nicht rund für ihn. Aber ich habe ja auch schon vor der Woche gesagt, ich glaube, dass seine Zeit jetzt kommen wird. Meine Vorhersage ist, Ferrari wird sie zurückmelden und gewinnen mit Charles Leclerc in Monaco.
Mattia Binotto war ja auch ziemlich zuversichtlich, ne? Auch nach dem Fiasko, ja, doch, war schon Fiasko jetzt in Barcelona.
Ja, wobei Mattia Binotto vielleicht auch nicht so ganz nach rechts und links geguckt hat, was da so bei den anderen Teams los war, weil er ja Mercedes sehr schwach eingeschätzt hat, was, glaube ich, jetzt nicht der Wahrheit entspricht. Also vielleicht sollte er sich nochmal in der Videoanalyse die Konkurrenz ganz genau angucken. Aber ganz klar lastet der Druck im Moment auf Charles Leclerc, vor allem jetzt auch nach diesem Ergebnis. Klar, für diesen Ausfall kann er nichts, ja, nicht selbst verschuldet, aber ich glaube schon, dass das einfach mental eine Rolle spielt.
Ja, mal gucken, was passiert beim Glitzer Grand Prix.
Ja, wobei ich glaube, dass er mental so stark ist, dass er das ausblenden kann. Das ist zumindest mein Gefühl. Er wird sein Ding weiter fahren. Ich glaube, dass er mental unglaublich stark ist. Das ist ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, auch mal einen Podcast mit ihm gehört, Beyond the Grid, den ich auch persönlich ganz, ganz gern mag. Der Charles Leclerc vor seiner ersten Saison bei Ferrari hat da mal echt ein sehr eindrucksvolles Interview gegeben, wo er auch über eben mentale Dinge spricht. Also das spricht schon alles für ihn. Und also Mattia Binotto hat übrigens nicht gesagt, dass er Mezzados zu schwach oder schwach einschätzt, sondern er hat gesagt, dass der Abstand noch zu groß ist in Richtung Ferrari und Red Bull dann insgesamt. Ich bin gespannt. Also ich glaube schon, dass sie auch Grund haben, die positiven Dinge zu sehen. Wir haben ja beim letzten Mal auch gesagt, Ferrari vor allen Dingen Probleme auch, was den Reifenverschleiß anbetroffen hat. Das hat man abstellen können jetzt hier für Barcelona, für die Strecke. Eigentlich funktionieren die auch immer direkt ganz gut. Das muss man ja auch sagen. Schon gleich immer freitags morgens bei der ersten Session. Also da sind natürlich auch Ansätze da, wo man sagen kann, ja, da kann man schon mitgehen. Sie bleiben halt positiv und haben auch Grund dazu, dass wir heute halt diesen Schaden hatten mit Charles Leclerc. Ist halt bitter, aber wie gesagt, ich lege mich fest, ich sage, Charles Leclerc gewinnt zu Hause.
Für Max Verstappen war aber Monaco bisher auch noch kein ganz so gutes Pflaster. Also ich kann mich erinnern, dass er regelmäßig gerne mal in der Saint-Devot geparkt hat. Auch am Schwimmbad gab es da öfter mal Probleme. Also eigentlich war es, ich glaube, bis auf letztes Jahr fast immer der Fall, dass er da irgendwo die Mauer geküsst hat und dann Probleme hatte. Also der muss sich auch ein bisschen zusammenreißen, um da was reißen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, einfach wird es auf gar keinen Fall. Das ist natürlich ein ganz tolles Rennen. Und klar, mit den neuen Autos bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Also gerade der Ground-Effekt, wir haben ja das schon mehrfach thematisiert, wo die Autos so tief liegen. Gullideckel, unebene Straße, auch das wird spannend, wie sie da sich verhalten, weil so einen Straßenkurs hatten sie bisher noch nicht.
Wie schätzt du es ein jetzt mit einer Woche Vorsprung, beziehungsweise in einer Woche geht's los? Wen siehst du da als Favoriten?
Ja, also ich glaube auch, dass Ferrari gerade in diesen langsamen Abschnitten die Nase vorne hat. Das war klar bis auf Miami immer ihr Spezialgebiet. Ich glaube, dass das gut funktionieren wird. Motorpower ist jetzt in Monaco bekanntermaßen nicht so gefragt. Auch das mit dem DRS-Thema ist jetzt auch nicht das ganz Große für Red Bull, glaube ich, dort. Es ist schwierig. Also am Ende ist es, glaube ich, dann auch eine Kopfsache, wer wie mit dem Druck und mit all den ganzen Dingen zurechtkommt. Es ist wie immer, ähnlich wie in Miami ja auch schon, dann ein Rennen, wo gerade was die Marketingabteilung anbelangt, relativ viel mit den Fahrern vorhat. Das heißt, da gibt es viele Dinge, die parallel noch passieren. Großer Vorteil für die Fahrer, die meistens sind Heimschläfer. Das kann natürlich helfen, kommen dann entweder mit dem Boot oder mit dem Roller zur Rennstrecke. Kann aber natürlich auch für die eine oder andere Verwirrung sorgen, wenn man zu Hause ist. Weiß ich nicht, wer dann da alles noch sich als Untermieter angekündigt hat.
Ja, da denke ich jetzt aber trotzdem auch nochmal an Max Verstappen, weil der hat ja inzwischen einen, sagen wir mal so, etwas sehr erweiterten Familienkreis. Also seine eigene Familie mit Papa Jos und Mama Sophie Kumpen ist schon relativ groß, mit diversen Nichten, Neffen, Onkeln, Kindern, Tanten, was auch immer. Und dann kommt da ja die Familie Piquet auch noch mit dazu, die ja auch nicht gerade wenige sind. Und wenn die sich dann alle da bei Max einquartieren, ja dann Prost Mahlzeit. Schauen wir mal. Aber es ist im Prinzip, wenn man es so sehen will, eigentlich ja für fast alle Fahrer ein Heim-Grand Prix, ne?
Naja, wobei an Schlafplätzen sollte es im Hause Verstappen jetzt nicht mangeln. Kann mir durchaus vorstellen, dass er da die eine oder andere Möglichkeit hat. Und wenn nicht, dann kommen sie halt aufs Boot von irgendjemanden. Auch das, also es wird ein toller Grand Prix werden, das auf jeden Fall die letzten Jahre eigentlich ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was halt gerade so möglich ist, wenn man in der Stadt ist. Aber die Zuschauertribünen werden wieder voll sein. Der Hafen wird voll sein, denn das war ja auch so ein Ding. Die letzten Jahre war das nicht der Fall. 2020, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Boote da überhaupt im Hafen lagen. Und 2021 ja, sind die aber 2020 gar nicht gefahren. Ne? In dem Moment, wo ich sage, fällt mir ein, da sind sie gar nicht gefahren. Aber 2021 waren nicht so viele Boote da wie sonst. Also es ist wieder das alte Monaco. Und wenn wir das jetzt mal analog sehen zu den Rennen, die wir in dieser Saison gesehen haben, nämlich pickepacke voll und ausverkauft, können wir uns aber auf einiges gefasst machen.
Ja, ich würde sagen, wir laufen dann einfach zur Rennstrecke, ne? Weil wir haben ja dann auch ein Hotel, was ein bisschen weiter weg ist. Wir wohnen ja nicht in Monaco, nein, wir wohnen in Frankreich und haben dementsprechend auch ein bisschen Weg. Und das ist ja immer das Problem. Die müssen ja dann auch die Straßen rund um die Strecke relativ frühzeitig absperren, wenn da auch die Rahmenserien zum Beispiel schon fahren. Was für uns bedeutet, wir müssen mit dem Bus relativ zeitig los, jeden Tag in der Früh, dass wir dann noch, bevor abgesperrt wird, wieder reinfahren können. Und da frage ich mich tatsächlich, wenn ich mir so den Verkehr hier anschaue, überlege, wie der Verkehr in Monaco so immer ist, ob es nicht vielleicht besser ist, wir gehen zu Fuß oder wir kaufen uns alle noch so einen kleinen Tretroller, mit dem wir dann zur Strecke fahren können.
Also ich würde auch einen mit Motor nehmen, also so ist es jetzt nicht. Also
mich anschließen wollen.
Ja, also, das nächste Rennen liegt vor uns. Ich hoffe dann wieder mit euch. Wir werden mit allen Mann und Frauen vor Ort sein, die so verfügbar sind. Das heißt, Ralf wird dabei sein, Timo ist dabei, Sandra ist dabei, Peter ist dabei, ich bin dabei und auch sonst ganz, ganz viel. Wir sind eine Riesenfamilie, auch bei Sky UK und bei Sky Italien, alle mit dabei. Also das heißt, da könnt ihr euch auf echt tolle Berichterstattung freuen mit allen Randdetails und all den Dingen, die darüber hinaus noch passieren. Nicht vergessen, nächste Ausgabe Backstage Boxengasse dann nach dem Monaco Grand Prix, wie immer dienstags, überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören, bitte weiterempfehlen und kommt gut durch die Woche. Ciao.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
Hi Tennisfans, Wimbledon ohne Weltranglistenpunkte? Klingt komisch, ist aber so. Denn nach dem Ausschluss russischer und belarussischer Spielerinnen und Spieler ist dies die drastische Reaktion der WTA und der ATP. Was ist da eigentlich schon wieder los in der Tenniswelt? Darüber müssen wir natürlich sprechen bei Mad Dog und Wingman, unserem Sky Tennis Podcast. Dazu Roland Garros. Wir blicken zurück und schauen auf das aktuelle Geschehen mit dem schwierigen Comeback-Versuch von Dominic Thiem. Das alles in der neuen Folge von Mad Dog und Wingman, dem Sky Tennis Podcast mit dem Mad Dog, Michael Stich, dem Wingman, Patrick Kühnen und mit mir, Paul Häuser. Hört rein, viel Spaß!